Der Spruch für diesen Sonntag steht geschrieben und heißt: Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Sie sehen, wir haben ein wunderschönes Wetter, bestes Frühlingswetter. Man kann es sich kaum schöner ausmalen, so in unserem Breitengraden, mit blühenden Bäumen. Jedes Mal, wenn ich hier von Norden zur Gemeinde fahre, durch die eine Straße, da blühen zurzeit die Bäume. Es ist einfach fantastisch. Andere Sachen gehen mir an diesem Palmsonntag durch den Kopf. Dass viel los ist zurzeit. Der Ostergarten, da sind viele Menschen, da sind die Gruppenbegleiter, die Ordner, die Leute, die putzen im Café und was da alles noch gelaufen ist. Wir haben gestern Abend die ersten arabischen Führungen gehabt, die komplett nochmal nur sozusagen anders vertont worden sind, wo die entsprechende Steuerung umgebaut werden musste. Da ist viel los. Wir haben zurzeit die Passionszeit. In einer Woche ist Ostern. Und da gedenken wir des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir lesen in diesen Tagen auch von Anschlägen und von Vergeltung. Und wir sehen unsere Ohnmacht, die wir dabei empfinden. Wir wollen zusammen beten und ich bitte, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Gern dürfen Sie mit einstimmen in den Ruf immer, komm und hilf. Das merken Sie dann schon. Jesus Christus, Erlöser, du liebst deine Freunde, du vergibst deinen Feinden, du rettest diese Welt. Wir bitten dich, komm und hilf. Jesus Christus, Erlöser, du tröstest, wo der Tod Einzug hält. Wir bitten dich um deinen Trost und deine Hilfe für die Trauernden. Sieh auf die Toten in St. Petersburg und Stockholm. Sieh auf die mit Giftgas ermordeten Menschen in Syrien. Sieh auf die Verschleppten und Gefangenen. Du leidest mit ihnen. Du trägst ihre Verzweiflung auf deinen Schultern. Wir bitten dich, komm und hilf. Jesus Christus, Erlöser, du mahnst, wo die Liebe fehlt. Wir bitten dich um Weisheit und um ein waches Gewissen für die Mächtigen in dieser Welt. Sieh auf die Politikerinnen und Politiker, auf die Richterinnen und Richter, sieh auf die Reichen. Du zeigst ihnen Gottes Gebot. Deine Demut erinnert sie an ihre Aufgabe. Wir bitten dich, komm und hilf. Jesus Christus, Erlöser, du schenkst dich, wo Mangel herrscht. Wir bitten dich um Gerechtigkeit. Sieh auf die Hungernden, sieh auf die Flüchtenden, sieh auf die Bedrohten. Du teilst dich selbst aus, du bist treu. Wir bitten dich, komm und hilf. Jesus Christus, du bleibst bei uns, wenn andere uns vergessen. Wir bitten dich um deine Nähe. Sieh auf deine weltweite Kirche, sieh auf unsere Gemeinde, sieh auf alle, die zu uns gehören. Dein Wort klingt durch die Zeit. Du bist die Liebe, die niemals endet. Segne uns diese heilige Woche. Wir bitten dich, komm und hilf. Amen. Wir haben diese Woche ganz viele Veranstaltungen. Nicht nur, dass der Ostergarten hier ja ganz viele Führungen hat. Wir haben auch verschiedene Gespräche zur Passion. Wir haben den Karfreitagsgottesdienst. Der Name sagte schon am Freitag, 18 Uhr. Wir haben den Ostersonntagsgottesdienst. Auch da sagt der Name am Sonntag, 10 Uhr. Ab Dienstag ist also jeden Tag noch eine besondere Veranstaltung. Wer sie besuchen möchte, findet das auf dem Gottesdienstzettel. Ich stelle das jetzt nicht alles extra vor. Etwas weiter dann, in 14 Tagen ist hier Lighthouse mit dem Titel Let's Have a Party. Da kann man also gespannt sein, was da bei diesem Gottesdienst so laufen wird. In 14 Tagen um 17 Uhr beginnt um 16 Uhr mit dem Kaffee trinken. Dann dazwischen wollte jetzt noch etwas zur BU-Freizeit gesagt werden.
Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe BU-Teams. Ich freue mich darauf, vom 5.5. bis 7.5. mit euch eine unglaublich coole BU-Freizeit erleben zu können. Und ich möchte so gerne, dass jede und jeder von euch mitfahren. Von daher, heute ist Anmeldeschluss. Für alle die, die sich noch nicht angemeldet haben, verlängert bis maximal Mittwoch. In eurem E-Mail-Account findet ihr sowohl die Anmeldezettel als auch den Freizeitpass. Beides brauchen wir verbindlich und unterschrieben bis spätestens Mittwoch. Wer sich jetzt von euch Teens angesprochen fühlt, der möge bitte flotti carotti reagieren. Vielen Dank.
Ja, und am 20.05. möchte ich auch noch kurz hinweisen, ist Halbzeit. Der Ausflug ins Freilichtmuseum Hagen. Auch dazu kann man vorne entsprechende Flyer finden. Hier, so sehen die aus. Ja, nun möchte ich den Dung vorstellen, nach vorne bitten und den Arne.
Morgen. Duung steht neben mir und viele von euch kennen ihn. Und heute ist ein besonderer Tag, weil wir dich aus der Gemeinde verabschieden werden. Das hat einen besonderen, genau. Das geht ein, ne? Das hat einen ganz besonderen Grund und der ist, Der Duung hat nämlich kürzlich geheiratet. Wie lange ist das her? Erinnerst du dich?
Wie könnte ich das jemals vergessen? Ich habe gerade auch mit einer Frau darüber gesprochen, dass wir hier geheiratet haben und wie schön das war. Und das ist eigentlich auch so das, was ich eigentlich das, woran ich am meisten denke in letzter Zeit, auch die Gemeinde hier und auch natürlich die Ehe. Wurde gefragt, dass wie lange ich verheiratet bin. Natürlich muss ich das wissen. Jetzt bald 6 Monate.
Genau.
Tatsächlich.
Das ist schon ziemlich viel.
Das ist schon ziemlich lang, ja.
Ja, und deine liebe Frau, die Doro sitzt da hinten auch, das ist sehr schön. Kurz ein Wort noch zum Wechsel, der jetzt ansteht in unserem Traugespräch. War das schon Thema? Wir hatten damals uns schon darüber ausgetauscht, dass euer gemeinsamer Weg dann in die Christuskirche geht, also bei den Baptisten nebenan sozusagen. Und wir waren uns einig, ist es gut, dass man als Paar gemeinsam in eine Gemeinde geht und nicht der eine zur Linken und der andere zur Rechten, wäre ein schlechter Start.
Genau.
Erzähl uns noch kurz etwas. Du hast hier in der Gemeinde ja auch mit kleineren Menschen ganz viel getan. Vielleicht dazu noch ein Wort.
Ja, ich habe zusammen mit dem Peter habe ich den Kikigo geleitet. Ich dachte, als du gesagt klein, ich war in der Gemeinde schon, das ist eine ganz kurze Geschichte, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Die Hille hat mich damals als Teenager, glaube ich, betreut. Sie war noch ein bisschen jünger, ich war noch viel jünger. Und das war noch ganz woanders. Und also ich verbinde sehr viel Zeit und sehr viel gute Erinnerungen mit der Gemeinde. Aber wie du auch gesagt hast, deswegen war es auch nicht so einfach zu sagen, ich gehe von hier weg, weil ich damit einfach sehr viel verbinde. Nicht zu vergessen, die Hochzeit. Genau. Ja, und ich, genau, mit Peter habe ich den Kikio geleitet. Genau, und das war auch, eigentlich habe ich damit angefangen, weil mein Bruder eine Tochter erwartet hat. Und dann dachte ich mir, es wäre eine gute Möglichkeit, mich da ein bisschen mit meiner Nichte, oder zu lernen, wie ich mit meiner Nichte umgehe. Und ja, und dann bin ich da irgendwie geblieben und ja.
Es könnte ja ein Training sein für vielleicht.
Ich weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Also gut. Du, wir haben dich sehr gerne bei uns gehabt und du hast schon auch manches von dem erzählt. Da sitzt die Hille und viele anderen bist du auch begegnet. Ich habe das auch so wahrgenommen. Das ist dir nicht leicht gefallen, dann zu sagen, Mensch, ich gehe hier aus der Gemeinde raus. Du gehst zur Christuskirche gemeinsam mit Doro. Das ist schön. Ich habe ein Bibelwort für euch ausgewählt oder für dich. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. In allen Landen habe ich gedacht, das passt. Die Christuskirche ist so weit nicht, ist noch dasselbe Land. Und vor allem sind wir der Christusgemeinde ja auch sehr verbunden. Und deswegen freuen wir uns, dass ihr beide da jetzt eure Heimat habt. Und wir sind nicht so weit weg. Und der Herr, das ist einer. Und zwar in allen Landen, dort wie hier. Und das ist großartig, dass wir durch ihn immer verbunden sind und auch verbunden bleiben werden. Ich möchte noch für dich beten. Lieber Gott und Vater, wir danken dir ganz herzlich für die Zeit, die wir mit Do bei uns hatten. Danke, Herr, dass er sich eingebracht hat mit seinen Gaben in unsere Mitte. Danke, Herr, dass er auch Menschen über 30 angeleitet hat, im Leben mit dir unterwegs zu sein. Danke, Herr, dass du ihn gebraucht hast bei den kleinen Kindern, dass er in unseren Mitarbeiterteams zu Hause war. Und danke für das, was du ihm geschenkt hast in unserer Gemeinde, was sein Leben bereichert hat. Und jetzt bitten wir dich, Herr Jesus, dass du ihn begleitest in die Christuskirche, dass du da mit ihm bist und mit Doro, seiner Frau, und dass du beide dort segnest mit den Gaben deines Geistes, mit dem Glück der Liebe und der Freude an der Gemeinschaft der Christen. Amen. Mikro nehme ich auch.
Wir singen nun zusammen das Lied »Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt«. Palmsonntag, Einzug, Jubel, dachte ich, da passt das auch ganz gut, auch wenn das wahrscheinlich nicht direkt die Palmsonntagssituation war, sondern einfach das Wiederkommen von Jesus gemeint ist. Ja, Palmsonntag. Ich habe einfach mal die Bibelstelle noch mal mitgebracht, wo das beschrieben wird. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt. Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das mit den Jubeln kenne ich so ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich bin in Berlin-Ost aufgewachsen und wenn da halt ein Regierungschef kam, dann sind wir verdonnert worden, uns mit Fähnchen an die Straße zu stellen. Ist als Kind und Jugendlicher mal eine ganz nette Sache, weil dafür gab es einen halben Tag schulfrei. Aber da so richtig dabei war ich, glaube ich, auch nicht so richtig. Man hat halt sich gefreut, dass halt schulfrei war. Und bei dieser Geschichte mit dem Einzug von Jesus bin ich auch irgendwie immer mit geteilten Herzen dabei, weil ich weiß ja, wie die Geschichte weitergeht. Ich weiß ja, dass der Einzug des Königs dann weiterging mit der Kreuzigung. Ich weiß, dass dieses Hosianna bald gerufen wurde, kreuzige ihn. Und insofern kann ich dann nicht immer so mitjubeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich habe das nochmal mitgebracht, oben vom Ostergarten. Kennt ihr ja die Szene, wer den Ostergarten gesehen hat. Also dieses Jubeln mit dem Legen der Palmzweige auf den Weg, mit dem Jubeln der Ablegen der Obergewänder, was für unsere Tradition ja auch eher ungewöhnlich ist, sage ich mal. Hier ist ja eher, Straße muss frei sein, Gullis werden verschweißt, Koffer werden entfernt und irgendwo gesprengt, weil man nicht weiß, was drin ist. Damals sah das also schon ganz anders aus. Ja, Palmsonntag. Und ich bin gespannt, was Arne uns jetzt in seiner Predigt an diesem Palmsonntag gleich sagen wird. Davor singen wir noch das Lied "Für mich gingst du nach Golgatha" und wollen dabei die Kollekte einsammeln.
Einer für alle. Unter diese Überschrift habe ich diese Predigt gestellt und den Text dazu findet ihr auf den Blättern. Er steht in Hebräer 5, die Verse 7 bis 9 und ich lese diese Verse jetzt vor. Als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod erretten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Und doch, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Einer wie keiner. Bist du wirklich der, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Diese Frage stellte Johannes der Täufer an Jesus. Er ließ diese Frage durch seine Begleiter ausrichten und sie stellten Jesus diese Frage: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Setzen wir auf das richtige Pferd mit dir? Wir haben eben gehört, Jesus ritt auf einem Esel zum Palmsonntag in Jerusalem ein. Und da deutet sich schon an, mit Jesus setzen sie dann auf das falsche Pferd, wenn sie davon ausgehen, dass er ein Herrscher und König sein wird, wie es unter Menschen üblich ist. Denn der Esel, auf dem Jesus in Jerusalem einritt, war ein starkes Symbol, ein starkes Zeichen, das Jesus gibt, nämlich: Ich bin ein König, aber doch ein König ganz anderer Art, nicht ein wie ein Herrscher dieser Welt, sondern ich reite auf einem Eselsfohlen. Ein Symbol für Friedfertigkeit, ein Symbol für einen Friedensbringer und Friedenskönig. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Setzen wir mit dir auf das richtige Pferd? Manchmal sind auch wir im Glauben verunsichert. Und vielleicht fragst du dich das auch: Hab ich mit Jesus wirklich aufs rechte Pferd gesetzt? Aufgefordert, seine göttliche Macht unter Beweis zu stellen, widerstand Jesus der Versuchung, dies nun gewaltsam oder machtvoll unter Beweis zu stellen. Denn zu seiner Sendung gehörte es, ganz Mensch zu sein. Wahrer Mensch und wahrer Gott, das bezeugen wir als Christen seit dem 4. Jahrhundert. Jesus war wahrer Mensch, ganz wirklich ein Mensch von Fleisch und Blut, mit allen Gefühlen, die dazugehören, mit allen Ängsten, die dazugehören, mit allem Glück aber auch und Freude am Leben, das dazugehört. Und er war wahrer Gott, tatsächlich Gott Vater gleich. So bekennen wir es seit Ende des 4. Jahrhunderts, und dieses Bekenntnis war damals und ist auch heute nicht unumstritten. In der frühen Kirche hat man sich bis ins 5. Jahrhundert darüber gestritten und sogar zerstritten, wie denn das zu verstehen sei, dass Jesus wirklicher Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott war. Die einen sagten, dass er wahrer Gott ist, das ist ja okay. Das wollen wir gerne glauben. Wahrer Gott, Gott Vater in Jesus Christus erschienen. Aber, sagten sie, dass er gleichzeitig zugleich wesensgleich auch wahrer Mensch ist, das glauben wir so nicht, sagten sie. Und dann hatte man die Idee und sagte, Jesus ist am Kreuz gestorben als wahrer Gott, aber in einem Scheinleib. Das war ein großer Fake. Jesus, sagten diese Menschen, hat einfach nur die Form, die Gestalt eines Menschen angenommen, aber Gott kann unmöglich so leiden, so qualvoll sterben, wie dieser Mensch Jesus von Nazareth am Kreuz gestorben ist. Und die anderen sagten damals, ja, Jesus war tatsächlich wahrer Mensch. Seine Qual war real, tatsächlich so, als würden wir am Kreuz gekreuzigt werden. So sehr hat Jesus gelitten, mit allem, was dazugehört. Ja, wahrer Mensch war er, aber Gott kann nicht sterben. Das waren die beiden Positionen, die damals im 4. Jahrhundert, Ausgang des 4. Jahrhunderts, gegeneinander standen. Und daran hat sich bis heute nicht sehr viel geändert. Wahrer Mensch ja, aber Gott kann nicht sterben. Sehr viele Menschen akzeptieren Jesus als ein großes Vorbild der Menschlichkeit, neben manch anderen. Jesus als Sohn Gottes, als wahrer Gott, stößt allerdings auf Ablehnung. Und daran ist etwas Wahres, denn es stimmt, den Zugang zu Christus, dem Sohn Gottes, finden wir über das Leben des Jesus von Nazareth. Aber nicht erst seine Lebensführung machte Jesus zum Sohn Gottes. Dies zu beweisen, forderte ihn zum Beispiel Satan in der Versuchungsgeschichte Jesu heraus. Aber er hat dem widerstanden. Nicht erst die Lebensführung machte Jesus zum Sohn Gottes, sondern er war wahrer Gott von Anbeginn her. Martin Luther, wir sind ja im Lutherjahr unterwegs, im Kirchenjahr auch, aber auch Martin Luther stand vor einem ganz ähnlichen Problem. Martin Luther war ja aus der Kirche ausgeschlossen worden, nachdem er seine Thesen bekannt gegeben hatte. Der Kaiser hatte ihn geächtet, sein Orden hatte ihn gebeten, die Klostergemeinschaft zu verlassen. Und das Problematische war, dass Luther genau wie alle seine Kritiker ja in der Bibel las, in dieser einen Bibel, in der wir heute auch lesen. Aber beim Bibellesen kamen sie zu ganz unterschiedlichen Erkenntnissen. Luther fand seinen Bewertungsmaßstab in Jesus Christus. Luther sagte, Christus ist das Fundament des christlichen Glaubens und alles, was Christum treibet, also alles, was die Botschaft von Jesus Christus voranbringt, ist verbindliche gute Nachricht für die Glaubenden. Jesus Christus ist die Mitte der, wir würden sagen, Big Four, also der großen vier tragenden Grundsätze seiner Reformation, nämlich Gnade, Glaube, Christus und das Wort. Christus vermittelt die Gnade Gottes. Christus ist aber auch der Mittler des Glaubens, denn er zeigt uns, wer Gott tatsächlich ist. Und Christus ist die Mitte der Heiligen Schrift, denn in ihm hat sich Gott ausgesprochen wie nirgends sonst. Das ist die Mitte des Evangeliums, das, was Christus treibt. Denn er ist einer wie kein anderer. Und zugleich, er ist einer wie alle. Denn Jesus wurde wie wir versucht. Er, der war wie kein anderer, war zugleich einer wie wir alle. Vers 7. Als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet und Bitten und Flehen an Gott gewandt, wie wir. Gebet, Bitten, Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte, wie uns. Auch uns wird Gott vom Tod erretten. Das tun wir nicht aus freien Stücken heraus und sagen, schwupp, ich werde ewig leben. Und er tat das, so lesen wir weiter in Vers 7, er tat es mit lautem Rufen und unter Tränen. Hier spüren wir die ganze Menschlichkeit Jesu, wahrer Mensch, lautes Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor Gott gebracht. Und das hat Jesus nicht nur erst am Kreuz getan für diese einigen Stunden seines Lebens, sondern Jesu ganzes Leben war gezeichnet vom Menschsein mit allem, was dazugehört. Weil er treu zu Gott hielt, ist er, Jesus, schließlich auch erhört worden. Als Christen bekennen wir mit Jesus unseren Glauben als Gott, unseren himmlischen Vater. Jesus hat gebetet, mein Vater. Und er hat uns gelehrt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Von einem Vater erwartet man Güte. Von einem Vater erwartet man vielleicht auch Strenge. Und kleine Kinder können manchmal nicht in jedem Fall verstehen, was ihr Vater tut. Als Christen glauben wir, dass Gott unser Vater ist. Gütig und barmherzig, so wie eben ein guter Vater ist. Aber wieso glauben wir das eigentlich? Das, was wir jeden Tag an der Welt sehen, was wir ja eben in unserem Eingangsgebet auch gehört haben, das gibt das nicht her. Bei solch herrlichem Frühling, wo die Bienen summen, die Sonne scheint und alles sprießt, da kann man das gut glauben, Gott ist barmherzig und liebevoll, ein Versorger. Aber es gibt auch die andere Seite der Natur. Es gibt ihre Katastrophen, es gibt Seuchen, es gibt Plagen, unheilbare Krankheiten. Seit dem Kommen Jesu hat sich an all dieser Plage menschlichen Lebens nichts verändert. Und wenn du Gott um gutes Wetter bittest und glaubst, dass er dafür sorgen wird, dass morgen schönes Wetter ist, kannst du dann annehmen, dass er für die Dürren dieser Welt nicht auch verantwortlich ist? Wir merken, Gott aus dem ganz normalen Leben heraus zu begründen, das ist gar nicht so einfach, das ist gar nicht so selbstverständlich. Da fällt eins auseinander, die wirkliche Leiblichkeit des Menschen Jesus und seine Göttlichkeit. Gott aus dem normalen Leben heraus zu begründen, ist nicht selbstverständlich. Angesichts dieser Widersprüche hat Luther dann von dem verborgenen Gott gesprochen. Und was ist das ergänzende Nebenstück zu diesem verborgenen, unverständlichen Gott Vater? Teresa von Avila, eine Mystikerin des Mittelalters, sagt, wir sollen Jesus Christus anschauen und ihn als Menschen mit all seinen Versuchungen. Und damit ist Teresa von Avila ganz nah an unserem Text, als er noch auf der Erde lebte. Ja, da war Jesus, der sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott wandte, der geweint hat, der gerufen hat unter Tränen. Und Teresa sagt, wir sollen Christus anschauen, ihn als Menschen mit all seinen Versuchungen. Darin war sie überzeugt, lässt sich Gott wahrhaftig finden. Das war zu ihrer Zeit völlig verpönt und heute ist es auch nicht in. Aber genau das ist es, was uns der Hebräerbrief hier rät, Vers 8. Und doch, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Vers 9, nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Gerade weil Jesus der Sohn Gottes ist, haben wir allen Grund, an ihm festzuhalten. Es gibt keinen Grund, aufzugeben. Ende offen? Nein, du wirst und wir sollen zum Ziel kommen. Mit Jesu Hilfe, durch seine Treue, durch seine Fürsprache. Denn sein Leiden ist um deinetwillen geschehen. Sein Leiden ist um deinetwillen von diesem Versprechen geprägt. Dem Ablauf der Welt kann ich das so nicht entnehmen. Da finde ich beides, Spuren der Liebe und der Bewahrung Gottes, aber auch jede Menge Indizien dafür, dass ich auf mich allein gestellt bin, und dass Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, sich nicht weiter um mich kümmert. Wenn du dein Leben anschaust, wirst du beides vorfinden. Große Fragezeichen und große Dankbarkeit. Und alles vereint sich in dem Christus, dem wahren Menschen und dem wahren Gott. Diese Spannung, die ich schildere, genau das entnahmen die Menschen damals und viele heute dem furchtbaren Leiden und Tod Jesu. Und so sagen sie, dein Gott, er komme dir jetzt am Kreuz zur Hilfe, wenn ihm so sehr an dir gelegen ist, dann steige doch herab vom Kreuz. So spotteten sie. Es ist Jesus, der mich an Gott glauben lässt. Genau deswegen, weil er gelitten hat, als Mensch. An Jesus erkenne ich den offenbaren Gott in all seiner Verborgenheit. Und wenn mir Gott rätselhaft ist und ich nicht verstehe, was er tut und mich wundere über das, was in der Welt alles geschieht und geschehen darf, dann erinnere ich mich der Passion Jesu und erkenne in seinem Leben etwas von der Verborgenheit Gottes und zugleich den Zuspruch seiner Gnade. Von Christus heißt es, er hat Gehorsam gelernt. Das ist ja auffällig, obwohl er Gottes Sohn war. Jetzt hat man ja normalerweise die Vorstellung, Jesus wird Mensch, perfekt auf die Erde gekommen und alles supi. Überraschend, Christus musste Gehorsam lernen. Er war nicht verdonnert zu sterben. Er war auch nicht verdonnert, allen Menschen zu helfen. Er war nicht verdonnert, das Leben zu führen, das er denn nun führte unter den Menschen. Nein, das war seine Entscheidung, seine Bereitschaft. Niemand, sagt er im Johannesevangelium, nimm mir mein Leben, sondern ich gebe es von mir aus. Und zwar sein ganzes Leben, sein ganzes Menschsein, bis zur Passion hin. So hat er Gehorsam gelernt, obwohl er Gottes Sohn war. Jesus predigte nicht nur die Liebe Gottes, er lebte sie auch vor. Weil er das Leiden an dem verborgenen Gott mit dir teilt. Deshalb ist er dir nah. Einer, Jesus, einer wie wir alle. Einer von uns. Einer wie du. Und wiederum einer anders als alle. Luther sagt, es kommt allein auf Christus an. Wenn wir in dieser Welt den Kopf über Wasser halten wollen, wenn wir in dieser verrückten Welt irgendwie klarkommen wollen, mit der Verborgenheit Gottes, dann ist es entscheidend, dass wir auf ihn als dem Christus, dem offenbaren Herrn erkennen. Christus, der einzig Gerechte, verurteilt uns nicht. Er nimmt niemand die Chance der Umkehr. Und wie kommt das, dass sich ausgerechnet Jesus so verhält? Wir denken normalerweise, wer es selber nicht so genau nimmt, der lässt 5 gerade sein. Ein Dieb mag, weil er selber untreu ist, den Diebstahl anderer akzeptieren. Aber ein ehrlicher Bürger, der zieht durch, der tut das nicht. Bei Jesus sehen wir genau das Gegenteil. Obgleich er Gottes Gebote und Willen mit seinem ganzen Leben bis zum Tod am Kreuz verpflichtet ist, begegnet er dem Menschen in unbegreiflicher Geduld. Warum verhält sich gerade Jesus, der ohne Sünde war, so gegenüber den Menschen, die voller Sünde sind? Warum begegnet er gerade dir so barmherzig und sagt nicht, ja, deine Punktezahl ist gerade abgelaufen? Weil je gewisser wir unserer Überzeugung sind, desto barmherziger sind wir in der Regel mit anderen. Denn ihr Fehlverhalten, das Fehlverhalten anderer verleitet uns nicht dazu, es ihnen nachzutun. So war es bei Jesus. Er bekam hautnah zu spüren, was um ihn herum an Sünde geschah. Aber er ließ sich davon nicht anstecken. Und deswegen sah er sich auch nicht veranlasst, alle Menschen zu verurteilen. Er musste ihre Folgen, die Folgen der Schuld anderer Menschen sogar persönlich tragen. Er hat es erlitten zuletzt am Kreuz. Aber er hat die Menschen nicht verurteilt, sondern erlöst. Er hat auch dich nicht verurteilt. Und er tut das nicht, nicht heute und nicht morgen. Sondern er sieht dich vielleicht in deinem Lebensdilemma und in deiner Schuld, von der du wirklicherweise selber leidest und nicht loskommst. Er sieht dich darin und ich verspreche dir und kann dir zusagen, er sieht dich darin nicht mit herrschendem Blick an. Denk nochmal an den Esel und das Pferd. In Christus hast du auf den rechten Esel gesetzt, nämlich auf den Friedenfürsten, auf den, der dir vergibt. Auf den, der mit dir Mitgefühl hat, der dich erlösen will, der dich befreien möchte, der sagt, Mensch, ich stehe zu deiner Seite. Denn Jesus hat unter den Menschen die Sünde gesehen und wie wir daran leiden. Das hat ihn nicht überheblich gemacht, Das hat nicht dazu geführt, dass er sich aus dem Staub machte, sondern es hat ihn dorthin ans Kreuz geführt. Und so ist er jetzt bei dir. Der macht sich in deinem Leben nicht aus dem Staub. Jesu Motiv, das der Liebe und des ungeteilten Gehorsams, kam bei ihm aus reinem Herzen. Und darum war er mitleidig, barmherzig, vergebungsbereit. So lesen wir es im Text. Er ist für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Noch ein letztes Wort zu diesem Gehorchen. Das müssen wir erklären. Denn was bedeutet hier alle, für alle, die ihm gehorchen, ist er zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Gehorchen, das klingt doch sehr nach wieder ganz und gar kommt alles auf mich und mein Leben an. Und wenn ich gehorsam bin und alles richtig mache, dann wird er mir zum Retter. So könnte man diesen Text missverstehen. Denn im Glauben hängt tatsächlich nicht alles an dir, sondern alles, wie Luther sagt, von Christus ab. Alles, was Christum treibet, das ist Evangelium. Nicht, was die Menschen treiben, nicht, was du treibst, das ist nicht Evangelium. In der Bibel hat dann auch das Wort Gehorchen einen ganz anderen Klang, als wir es gewohnt sind durch unsere Prägung. Es liegt darin ein völlig anderer Zungenschlag in diesem Gehorchen. Denn akouein, dieses Wort im Griechischen, bedeutet so viel wie hören auf den, der da spricht. Acht geben auf den, der sich dir zuwendet. Zuhören dem, der dir etwas zu sagen hat. Aufmerken auf das Wort des Evangeliums der guten Nachricht. Und jetzt merken wir, da sind sie wieder, diese Big Four, diese vier Grundsätze reformatorischen Glaubens, die so entscheidend wichtig sind. Gnade, Glaube, Christus und das Wort. Sich im Glauben, im Gehorsam an Christus festzumachen, bedeutet, diese vier im Herzen zu behalten. Wenn du diese vier in deinem Herzen trägst, wenn sich dein Glaube darauf gründet, ist dieser Gehorsam die Begründung deiner endgültigen Erlösung. Du erwirkst Erlösung niemals durch Gehorsam im Doing, das und das und das habe ich alles richtig gemacht, sondern erlöst sind wir durch Christus, durch ihn allein. Durch Gnade, Glaube, Christus und das Wort. Wir können und wir sollen einander also ermutigen, auf Jesus zu achten. Und wo sich dein Herz in dieser Weise Christus zuwendet, ist das Entscheidende getan in deinem Glauben. Das Entscheidende ist, dass wir uns verlassen allein auf die Gnade Gottes. Das Entscheidende ist, dass du dich verlässt allein durch den Glauben, weil Jesus Christus dir zum Mittler, zum Vater geworden ist. Entscheidend ist, dass du das Wort Gottes vertrauensvoll liest und annimmst. Entscheidend ist, dass Christus allein die Mitte ist. So lasst uns einander ermutigen, wenn wir lesen, nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer endgültiger Rettung geworden. Gehorsam lernen heißt für dich und für mich, immer wieder zurückzugehen zu diesen Big Four, zu diesen vier geistlichen Grundsätzen und sie fest im Herzen zu bewahren. Und dazu segne euch Gott. Amen.
Dein Reich komme, dein Herr, erhebe dich in deiner Macht. Für uns ist es eigentlich gut, das zu singen. Wir haben Grund dazu, das zu singen. Wir haben Grund, eigentlich Jesus den Weg zu bahnen, weil wir wissen, dass sein Reich heißt, die Sünde, die Macht der Sünde ist zerbrochen. Wir haben den Zugang zu Gott selbst. Und wir wollen in der Anbetung aufstehen und einfach an das denken, was Jesus getan hat. Und wir beginnen mit dem Lied Bahnt einen Weg, unseren Gott.
Seinen Leiden sieht. und sieht unsere Schuld, hat den Herrn am Kreuz durchbohrt, so viel tiefer als die Nägel seinen Leib. Unser Stolz, alles Leid, alles was uns von Gott trennt, und die Strafe lag auf ihm zu Unsamheit. Dein Tod hat uns befreit, die Gnade triumphiert, und dein Liebe schummelt unsere Herzen. Vertrauen verdient. Jesus, es ist kaum zu fassen, dass der König der Welt uns so sehr liebt. Jesus, ruf dich beim Namen, Jesus, der Erlöser mein Weg. Jesus, an die Tür deines Herzens, aus Liebe zum Vater zählt er sie. Komm zum Kreuz, komm zu Jesus, gib ihm dein Herz, lass dich auf ihn ein. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, lauf auf ihn zu, er wird dein Retter sein. Lauf auf ihn zu, er wird dein Retter sein.
An deinem Kreuz Herz still. Denn du herrschst, auf meine Schuld nahm sie auf mich. Durch dein Blut alles, was mir wertvoll bedeutet, ist für mich von dein
können, wie wichtig es uns ist, dass er für uns gestorben ist, dass er den Weg frei gemacht hat. Und es tut gut, an sein Kreuz zu kommen. Und das einfach jeder für sich. Kreuz zu kommen heißt, für uns Leben zu finden. Und ein Kreuz zu kommen heißt, das in Anspruch zu nehmen, was du für uns getan hast. Und ein Kreuz zu kommen, Herr, hat für uns macht für uns den Blick frei für deine große Liebe. Dein Kreuz zu kommen, Herr Jesus, heißt für uns Sicherheit, Geborgenheit, ein neues Leben in dir, Zugang zu dem ewigen Gott. Und dein Kreuz zu kommen heißt, Herr, du hast für uns alles getan.
In den Tod, du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt, nun steh ich staunend vor dir, nun steh ich staunend vor dir. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starb, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Nun bist du erhöht bis an den höchsten Ort, König der Himmel, dort werd ich knien, wenn ich an die Gnade meiner Rettung denke. Lobpreis erfüllt, ich mit Lobpreis erfüllt. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starrst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin.
Amen. Gleich nach dem Gottesdienst möchte ich einladen zu Kaffee und Tee, zu Wasser und zu Keksen. Wer das erste Mal da ist und angesprochen werden möchte, kann gern einen kleinen Fingerzeig geben, indem er eine bunte Tasse nimmt. Man sieht das dort. Die Weißen unterscheiden sich deutlich von den Bunten. Also einfach mal nehmen und mal gucken, wer dann so auf einen zukommt und das Gespräch sucht. Wer möchte, kann auch für sich beten lassen, hier vorne bei den Betern auf den Bänken. Ich möchte jetzt noch den Segen sprechen und danach wollen wir noch ein Ausgangsstück hören. Da wird uns nochmal Manuel und Gerd ein Stück spielen. Doch nun zum Segen möchte ich darum bitten, wem es möglich ist, sich zu erheben. Es segne dich der Herr, der dich erschaffen hat. Es behüte dich der Sohn, der für dich am Kreuz gelitten hat. Es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt. Amen.